Christen, ihr heiligen, geliebten Gottes. Zunächst danke ich euch, dass ihr trotz der großen Hitze den Weg hierher gefunden habt. Es ist ein Opfer, das ihr gebracht habt. Nicht mir, auch nicht mal euch, sondern dem Herrn. Und er möge euch dafür reich segnen. Wir haben vier Worte gehört, vier Wörtlein. Und wenn es dem Heiligen Geist gelingt, diese vier Worte in uns lebendig zu machen, ich kenne eine Anzahl von Menschen, in denen diese Worte, in deren Herzen, nicht nur im Kopf, in deren Herzen diese Worte lebendig geworden sind, das heißt Leben geworden sind, eine Kraft, eine Freude geworden sind. Und wenn es dem Heiligen Geist gelingt, auch uns etwas von der Dynamik, das heißt von der Kraft und von der Energie, das heißt von der anhaltend wirkenden Kraft, die Dynamik ist die Explosivkraft, in unseren Herzen zu entzünden, werden wir einen großen Gewinn haben. Bis zu dem Augenblick, wo wir den Herrn sehen. Und diese vier Worte, die lauten, suchet, was droben ist. Wenn man ein Kind fragt, was gibt es denn alles auf der Erde? Nur auf der Welt, die uns umgibt, die wir schauen, die wir fühlen. Wenn man vor 20 Jahren gefragt hätte, oder vor 30 oder vor 50 Jahren, da hätten die Kinder zuerst gesagt, Mama, und als zweites, Papa. Heute sagen die Kinder ein anderes Wort. Welches Wort? Auto. Bei uns in Deutschland wenigstens. Es wird hier nicht anders sein. Die Kinder lernen das Wort Auto sagen, ehe sie das Wort Vater oder Papa oder Mama oder Oma aussprechen. Nicht alle. Nicht alle, aber viele. Das ist typisch. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und natürlich ist ein Auto viel imposanter als so ein alter Opa. Ja. Und nun ergeht an uns das Wort, suche das, was droben ist. Sinnet auf das, was droben ist. Und zwar, es gibt ein Vielfaches droben, wenigstens ein Dreifaches, vielleicht aber ein Siebenfaches. Das erste droben, das ist die Lufthülle, die geht von der Erde hinauf, in verschieden hoch und stark die Lufthülle. Und dann kommt man nennt sie die Atmosphäre. Und dann kommt zweitens die Stratosphäre. Da ist keine Luft mehr. Das sind die Strategen, die Lichtengel. In der Atmosphäre sind die Finsternismächte. Deshalb wird Satan genannt, der Fürst, der Gewalt, der Fürst der Gewalt der Luft oder der Atmosphäre. Luft heißt Atmosphäre und Atmosphäre heißt Luft. Das sind zwei Himmel. Und darüber ist noch ein dritter Himmel. Aber dieser dritte Himmel ist nur ein Überhimmel von vielen Himmeln. Denn es steht geschrieben, die Himmel der Himmel. Es gibt also Himmel und die haben über sich wiederum einen Himmel. So wie etwa eine Kompanie Soldaten oder drei oder vier Kompanien, die bilden ein Bataillon. Und drei Bataillone bilden ein Regiment. Und zwei Regimenter bilden eine Division. Und so viele Divisionen bilden eine Armee. So was wäre es früher bei uns. Bei euch wird es auch nicht viel anders sein. Und so ist es mit den Engeln. So ist es. Die untersten Himmel sind die Lufthimmel. Oder die Atmosphäre. Und diese ist heute der Thronsitz Satans, der Fürst, der Gewalt, der Luft. Gewalt ist sein Wesen und Luft ist sein Aufenthaltsraum und Fürst ist sein Titel und der Gott dieser Welt auch sein Titel. Satan ist ein Gott und Satan ist ein Fürst und er hat einen Aufenthaltsraum, das ist die Luft, und hat ein Prinzip, nach dem er arbeitet und kämpft und siegen will. Das ist die Gewalt. der Fürst der Gewalt der Luft. Und wir hängen nun mit unseren großmäulichen Erfolgen der Astronauten, das heißt der Sternenschiffer, Astronauten, sind noch gar nicht ein Stern, sie sind nicht mehr auf dem Mond gewesen, aber sie werden hinkommen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass sie hinkommen, die Russen und die Amerikaner. Denn es steht geschrieben, nach dem Turmbau von Babel, von nun an wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Und deshalb die drei Himmel in ihrer Einteilung. Die atmosphärischen Himmel, die stratosphärischen Himmel und die Überhimmel. Oder auch anders eingeteilt die unteren Himmel, die Mittelhimmel, das sind die Strategen, und die Überhimmel, da ist Christus. Und nun sagt uns der Apostel, sinnet und suchet, denket nach, werdet heimisch, fühlt euch dort wohl, in dem, was droben ist. Es gibt ein ganz einfaches, schlichtes, unkünstlerisches, ganz schrecklich amerikanisch-englisches Lied. Das ist aber derart in die Herzen gehend, dass ich mich jedes Mal freue wie ein Kind, wenn ich das Lied höre. Am letzten Sonntagabend habe ich es gehört, im Schwarzwald, in einem kleinen Dörflein, dessen Kehrreim heißt, und kehr in den Himmel, ich ein durch sein Blut, dann werd ich kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Und geh in den Himmel, ich ein durch sein Blut, nicht durch unsere guten Werke, durch sein Blut, weil er für uns starb, dann werd ich kein Fremdling dort sein. Wer von euch kennt das Lied? Oh, das sind aber viele. Das ist aber schön. Ja, das ist ein einfaches Lied, aber ein so einprägsames Lied. Bitte, wo bist du zu Hause? In den Spelunken? Glaube ich kaum. In den Orten der Sünde? Glaube ich auch nicht. In deinem eigenen Heim? Hoffentlich. Aber deine eigentliche Heimat ist woanders. Nein, 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 hier ist sie nicht. Die Heimat der Seele ist droben im Licht. Und kehr in den Himmel oder geh in den Himmel, ich ein durch sein Blut, dann werde ich kein Fremdling dort sein. Das ist was Großartiges. Kein Fremdling. Dann, wenn wir sterben, dann kommen wir in bekannte Gebiete. Nicht, dass wir die Visionär gesehen hätten, aber unser Herz ist der, schick das Herz da hinein, wo du ewig wünschst zu sein. Ja, das ist ein einfacher, ich hätte beinahe gesagt, ein Slogan, ein Schlagwort. Meine lieben Freunde, und das ist hier, was der Apostel sagt. Sinnet auf das, was droben ist, suchet was, was droben ist. Nicht das, was auf der Erde ist. Das heißt nicht, dass wir nicht unseren Haushalt in Ordnung halten, unsere Finanzen, unseren Gesundheitszustand, unsere Kleider und Wäsche, selbstverständlich. Aber der eigentliche Inhalt, der unser Leben innerlich bewegt und erregt, ist unser Leben erfüllt und beglückt und reich und froh macht. Unser eigentlicher Lebensinhalt, der ist nicht auf der Erde, in all seiner Schönheit, in all seinem Reichtum, in all seinem Wohlleben. Nicht auf der Erde. Der ist droben, wo der Christus ist. Und das wollen wir uns merken. Suchet, was droben ist. Nicht, dass es auf der Erde ist. Sinnet auf das. Denket nach. Was droben ist. Nicht, dass es auf der Erde ist. Ich will nun versuchen, meine lieben Freunde, euch einiges von dem zu sagen, was droben ist. Ein jüdischer Spötter, der auf dem Sterbelager noch zum Glauben kam. Einer der besten Dichter Deutschlands, der von sich selber sagte, ich bin ein deutscher Dichter, bekannt im deutschen Land. Und nennt man die besten Namen, dann wird auch der meine genannt. Wie hieß dieser Dichter? Jawohl, Heinrich Heine. Das war Heinrich Heine, ein Jude von Düsseldorf,
Paris gestorben. Und auf dem Sterbebett kam er zum Glauben. Und da hat er das Gedicht geschrieben, zerschlagen ist die alte Leier. Am Felsen, welcher Christus heißt, hat er die alte Leier, die alten Lieder, hat er das zerschlagen. Die Leier, die zur bösen Feier, hat überredet manchen Geist. Hat viel Verführung angerichtet, der Heine, durch sein Buch der Lieder. Das ist ein ganz sinnliches Buch von Liebesliedern. Prächtige Liebeslieder, schöne Liebeslieder. Aber es ist doch ein Buch, das eben nur das Irdische kennt ohne Christus. Nun, meine lieben Freunde, will ich euch etwas sagen, was droben ist. Ja, Heine, der hat gesagt, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Den Engeln und den Spatzen, die sollen die Himmel fliegen. Ja, machen Sie uns hier auf der Erde angenehm und schön. Macht ihr das Leben leicht und schön. Kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Das steht in Berlin am Friedhof der Freidenker. Macht euch das Leben leicht und schön. Kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Ja, das ist ein gewaltiger Kampf der Geister, der immer stärker wird. Nun wollen wir also der paulinischen Aufforderung Folge leisten und wollen einige Dinge betrachten, die droben sind. Ich möchte 8 Dinge nennen. Es gibt mehr als 8. Viel mehr. Aber 8 möchte ich nennen. Zunächst schlagen wir mal auf Hebräer 8, Vers 1 und 2. Da finden wir ein Zweifaches, was droben ist. Ich sage nicht zwei Dinge. Es sind nämlich 2 Personen. Schlagen wir auf Hebräer 8, 1 und 2, um zu verstehen, darüber nachzusinnen, was droben ist. Da heißt es, das Haupt oder der Hauptpunkt oder die Hauptsache dessen, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in der Höhe. Mal so weit. Wir wollen mal am Schlussende anfangen. Droben ist die Majestät in der Höhe. Der Herr aller Herren, der König aller Könige, der auch zugleich der Herr ist über den Herrn aller Herren. Und der zugleich der Regent ist, denn König heißt Machthaber, Regent, über den Regenten aller Regenten. Es ist ein Hoher, und über diese wachen Hohe, und diese wiederum werden vor allem noch höheren überwacht. Kennt ihr dieses merkwürdige Wort in der Schrift? Ja. Und hier wird genannt als erster der Machthaber oder die Majestät in den Himmeln, der zu seiner Rechten einen Vertreter hat, dem er alle Vollmacht gegeben hat, und das ist sein Sohn. Und zwar in einem Amt, das er gegenwärtig ausübt. Es gibt ja Vergangenheitsämter, die der Sohn allein ausgeübt hat, zum Beispiel der Schöpfer und der Erlöser. Er hat die Erde allein geschaffen und er hat die Erde allein erlöst. Ich habe die Kälte allein getreten, deshalb ist mein Gewand so rot, sagt er. Das sind Vergangenheitsämter. Da hat ihm kein Mensch geholfen. Da gab es noch keinen Menschen. War noch keiner da. Du nicht und ich nicht. Dann gibt es Gegenwartsämter. Und in der Gegenwart ist ja der hohe Priester, insbesondere für Israel. Aber nicht nur für Israel, auch für uns. Er ist der Träger für alle Wesen und alles, was es gibt. Mal diese beiden Punkte nur. Das sind die beiden Hauptstücke seines Gegenwartsamts. Er trägt das All durch sein allmächtiges Rema, das heißt durch seine Aussage, durch sein, ja, wie soll man das übersetzen, durch seinen Heilsausspruch und Heilsanspruch. Gott hat einen Anspruch an uns und deshalb tut er einen Ausspruch. Und jeder Ausspruch, den er tut in der Schrift, ist ein Anspruch an uns. Das ist wunderbar. Das Wort heißt Rema. Das andere Wort für Christus, das heißt Logos. Das heißt Weltenordner oder Weltenharmonisierer. Also droben ist die Majestät in den Himmel über alle Majestäten Gott der Vater.
Man macht den Frommen, den Pietisten und Leuten immer wieder den Vorwurf von Seiten der Theologie, ihr legt viel zu großen Wert auf Jesus. Denn legt ihr alle möglichen Hürden bei, die er sich selber nicht beigelegt hat. Ihr übertreibt den. Und von Gott, dem Vater, von dem redet ihr selten einmal. Da ist etwas dran. Und deshalb wollen wir uns immer wieder mal darauf besinnen, dass der Gott Jesu Christi auch unser Gott ist. Und dass der Vater Jesu Christi auch unser Vater ist. Das wollen wir festhalten. Das nur nebenbei. Aber im Übrigen hat Gott und der Heilige Geist, der Vater und der Geist, die haben, wenn ich so sage, ihren Scheinwerfer alle auf die Person Jesu gerichtet. Sodass in Christo Jesu, da ist Gott und die Menschheit in allen in einem vereinet, wo alle vollkommene Fülle erscheinet. Es ist doch wichtig, dass in dem Namen Jesu, nicht im Namen des Vaters und nicht im Namen des Heiligen Geistes und nicht im Namen des Paulus oder des Petrus, im Namen Jesu sich alle Knie beugen, die in der Himmel, die auf der Erde und die unter der Erde, im Namen Jesu. Jesus ist doch in gewissem Sinn etwas Zentrales und deshalb ist es nicht falsch, dass in den Reisen der Gläubigen der Name Jesus das Herz entzündet. So haben wir ein Erlebnis heute früh mit unseren Haustöchtern, der Vogt, Bruder Schad, sagt, wer schlägt ein Lied vor, das wir singen wollen? Darf jedes Mädchen ein Lied vorschlagen. Und da hat einer ein nettes, feines, innisches Mädchen, die sagte dann mit leuchtenden Augen, schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden. Jawohl, das singen wir. Und dann haben wir es gesungen. Das war mir einfach ein Erlebnis für dieses Kind mit leuchtenden Augen. Und dann haben wir es gesungen. Und man hat gespürt, es kam den allermeisten, vielleicht fast allen sogar, aus dem Herzen heraus. Gottes und Mariens Sohn, ich will dich lieben, ich will dich ehren, so meines Herzens Freund und Kron. Das ist etwas, wer das sagen kann. Wenn das Wahrheit ist, das ist etwas. Das ist ein reicher Mensch, das ist ein gelöster Mensch. Also noch einmal, droben in der Höhe, da ist zunächst der Vater. Und zu seiner Rechten, ja, das ist jetzt schwer zu sagen, da sitzt der Christus Gottes. Denn zu seiner Rechten sitzt nicht nur der Herr Jesus, da sitzt auch mit ihm und in ihm, dem Herrn Jesus, der oder die Auswahl, die sein Pleroma oder sein Soma, das heißt, die seine Vervollständigung oder sein Körper ist. Und deshalb steht geschrieben, nicht wir werden mal versetzt werden, wenn wir recht brav und fromm sind. So steht nicht, sondern es steht in Epheser 2, wir sind versetzt in Christo, zur Rechten der Majestät, sind wir versetzt. Und der Christus Gottes, der zur Rechten sitzt, das ist die Gemeinde mit ihrem Haupt und das Haupt mit seiner Gemeinde. Und darüber sollen wir nachsinnen. Und das soll unser Interesse immer wieder bewegen und erregen. Und das allein kann unsere tiefsten, ich will mal ganz menschlich und ganz einfach sprechen, unsere tiefsten gottgewollten Geltungsbedürfnisse, unsere primitivsten Liebessehnsüchte so füllen und so stillen wie nichts auf dieser Erde. So wird, was offen ist, wo der Christus ist, ihr und er und er und er, zur Rechten Gottes, der Majestät in der Höhe. Hier steht nicht Gott, hier steht auch nicht Vater, hier steht die Majestät in der Höhe, die Majestät, die über allen Majestäten ist. Meine Freunde, was wollen wir tun? Und damit haben wir schon zwei Antworten von den acht, die ich geben möchte. Wer ist oben? Oben ist erstens die Majestät über alle Majestäten, allmächtige, ewige, starke, wunderbare, unaussprechbare Gott. Und sein Christus, sein Gesalbter, sein Sohn, das ist der erstgeborene Bruder und die später geborenen Brüder. Man kann auch sagen, der Sohn und wir die Söhne, mit ihm vereint. Wir sind dem Leibe nach und der Seele nach, sind wir hier auf Erden, in Bern. Aber dem Geiste da sind wir versetzt zur Rechten der Majestät. Da fällt mir eben ein, gestattet mir es zu sagen, sonst vergesse ich. Ich habe eine ganze Reihe von Berlinern. Ich habe heute Morgen Versammlung gehalten in der Langsteinbacher Höhe und gestern Abend. Und da habe ich eine ganze Anzahl Berliner gekommen und baten mich, die Berner zu grüßen. Aber ihr dürft mich nicht mehr fragen, wer das all war. Es waren also eine Reihe Berner, so 6 oder 8, die standen auf einmal da und sagten, Bruder Heller, grüße die Berner. Ja, ich kenne den und ich kenne diese und ich kenne jene. Also sind Bekannte von euch. Aber ich weiß nicht mehr, wer das ist. Also wer sich getroffen fühlt, der ist gemeint. Also, Berlin grüßt Bern. Ja. Danke, ja. Bern, der ist ja nur, wenn man da noch Lie reinsteckt, da gibt es ja Berlin. B-E-R und dann Lie und unten N hinten dran. Ja. Ich werde es also ausrichten, dass ihr wieder grüßen lasst. Aber das nächste Mal muss ich mir doch ein paar Notizen machen. Dann freut ihr euch, wenn ihr hört, der Bruder X soll von der Bruder Y gegrüßt werden. Und die Schwester N von der und der Schwester. Ich bin jetzt so gefragt worden, nach einigen unter euch, ob ich euch kenne, sage ich, ja, die... Frieden auf Erden. Wir haben also ein Doppeltes gesehen. Entschuldigt diese kleine Einschiebsel, diese kleine Abirrung, aber ich wollte doch die Grüße ausrichten, denn wenn die mich dann fragen am Montagabend, hast du auch die Berner gegrüßt? Dass ich sagen kann, jawohl, ich habe sie gegrüßt. Ja, deshalb, dass ich nicht gottbrüchig werde. Ich staune, wie so manche, auch wenn sie sich nur einmal auf einer Konferenz gesehen haben, wie sie sich gleich dann kennen und einander grüßen und einander denken, die ihr vielleicht gar nicht mehr kennt, die aber euch noch kennen. Ja, das nur nebenbei. 2 Dinge haben wir gesehen, was droben ist. Erstens, die Majestät in der Höhe, Gott, der Vater, der Gott über allen und in allen und der Vater aller Vaterschaften, der ist oben. Und zu seiner Rechten ist der Christus. Und der Christus besteht aus Haupt und Gliedern und der Herr Jesus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Er ist der erstgeborene Bruder und wir sind die später geborenen Brüder. Im Geiste sind wir schon dort oben versetzt. Im Geiste, im Glauben. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus, in Gott, in einem Lichte, wo niemand zukommen kann. Kein Kosmonaut, kein Amerikanischer und kein Russischer. Keiner. Das sind die 2 ersten Stücke. Jetzt komme ich ans 3. Stück. Schlagen wir auf zu dem 3. Stück. Jetzt wird sehr interessant. Christus, der Christus in seinem zukünftigen Richteramt. Da sind wir dabei. Da sind wir aktiv. Da sind wir Handelnde. Da haben wir was zu tun, dass ihr staunen werdet. Das will ich euch biblisch beweisen. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Ich weiß, dass viele sagen, oh, die Offenbarung, mit der haben wir gar nichts zu tun. Habe ich früher auch immer gesagt, vor 40 Jahren, in denen mir das imponiert hat, Offenbarung, jüdisches Buch, hier sind was ganz anderes und so weiter. Das ist genauso dumm, wenn ich sagen würde, der Herr Müller hat die Fräulein Schmidt geheiratet, die sind jetzt verheiratet, aber die 2 haben gar nichts miteinander zu tun. Der Herr Müller geht ins Büro und die Fräulein Schmidt, die geht in die Küche und macht ihren Haushalt, die haben gar nichts miteinander zu tun. Das ist ein dummes Zeug. Die haben verschiedene Ämter und Aufgaben, die haben was miteinander zu tun. Wir haben neues Leben zu zeugen. Wir haben einander zu lieben, wie Christus die Gemeinde und vor der unsichtbaren Welt dieses Verhältnis darzustellen. Das haben die zu tun. Das ist was Großes und Wunderbares. Also ich lese aus Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 16, wo geschrieben steht. Ich sah den Himmel geöffnet. Wunderbar. Und siehe, ein weißes Pferd. Darf man das wirklich nehmen? Meint ihr, dass da oben im Himmel Pferde rumgaloppieren? Na, was meint ihr? Die trauen sich selber nicht. Ich glaube auch, denn alles hat zunächst eine Es-Erfüllung oder eine sachliche Erfüllung. Nur sind diese Pferde, die müssen natürlich nicht beschlagen werden. Und da muss man keine Rossäpfel sammeln und so weiter. Das nicht. Es ist eine höhere Art. Aber wir werden mal staunen über die Realität jedes göttlichen Wortes. Ich sah den Himmel geöffnet und sehe ein weißes Pferd. und der darauf saß. Dass das weiße Pferd zuerst genannt wird und dann erst der Reiter, der Herr Jesus, hat auch seine Bedeutung. Aber darauf kann ich nicht eingehen. Wir würden sonst in eine Symbolik hineinkommen, der Tierwelt und so weiter, dass wir alle staunen würden. Ich lese mal weiter. Genannt treu und wahrhaftig, das sind zwei Namen von den 100 Namen etwa, sind etwas über 100 Namen, die der Herr Jesus hat. Er ist der Treue, das heißt der Zuverlässige, und ist der Wesenhafte. Alles in der Welt ist vergänglich. Alles, die Lust der Welt und der Reichtum der Welt und die Freuden der Welt und die Schönheit und der Glanz und die Macht und die Ehre, alles ist vergänglich. Aber er ist wesenhaft, wesenhaft, bleibend, echt, treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Alle Kriege, die bis jetzt geführt wurden, die waren alles Kriege in Ungerechtigkeit. Aber wenn er mal Krieg führt, einen heiligen Krieg, das ist ein heiliger Krieg, nicht die Kreuzzüge, sind heilige Kriege gewesen. Und auch nicht der Krieg gegen die Deutschen und auch nicht der Krieg von den Deutschen gegen die anderen. Da war einer so egoistisch und boshaft wie die andere. Und wisst ihr, was für ein Unterschied ist zwischen den Völkern? Zum Beispiel zwischen dem Schweizer Volk, dem edlen, frommen und dem bösen, das sagen wir, russischen Volk oder deutschen Volk. Wisst ihr, was da für ein Unterschied ist? Ich sage es euch. Bitte? Es ist hier kein Unterschied. Es gibt eine Konstante der Bosheit. Und genau gesehen ist sie bei allen Menschen und bei allen Völkern gleich, diese Konstante der Bosheit. Eine Konstante, das ist ein fester Wert, der sich nicht ändert. Das ist der Mathematik ist das. So, jetzt lese ich weiter. Er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit, nicht in Ungerechtigkeit. Seine Augen sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Als er auf Erden war, waren seine Augen gütig und milde und freundlich. Ein Freund der Kinder, der Elenden, der Schwachen. Und seine Zeitgenossen nannten ihn, diesen Jesus von Nazareth, die Menschenfreundlichkeit Gottes. So nannten sie ihn, die Menschenfreundlichkeit. Aber hier sieht er gar nicht so menschenfreundlich aus. Hier hat er Augen wie Feuerflammen und hier hat er auch keine Dornenkrone, sondern hier hat er viele Diademe, Schmuckstücke von höchstem Wert. Seine Augen die Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Das ist die vollbrachte Erlösung. Ich habe die Kälte allein getreten. Ich habe vorhin dieses Wort genannt. Aber die Kälte allein getreten. Blutgetauchtes Gewand. Und sein Name heißt der Logos Gottes. Und das ist auch der Name für die Bibel. Die Bibel heißt auch der Logos Gottes. Und das ist der Name für die durch ihr Haupt vollendete Gemeinde oder für den durch seine Glieder vollendeten Christus, der heißt auch Logos Gottes. Und deshalb schreibt Paulus, mir ist es gegeben, den Logos Gottes, das heißt zunächst mal die Bibel, auf seine Vervollständigung zu bringen. Das heißt, das höchste Maß, die Fülle, das Köstlichste, was in der Bibel steht, steht in den Briefen des Apostels Paulus, nicht in der Offenbarung. Und zweitens bedeutet das, der Logos, der Herr Jesus, der hat seine Vervollständigung. Und das ist der Dienst des Paulus, dass er dem Herrn Jesus, seine Fülle, seine Vollkommenheit, seine Vervollständigung bringt. Die Zahl Gottes ist eins, die Zahl des Sohnes ist zwei. Die Zahl der Fülle und Vollkommenheit ist 7. Und deshalb 2 mal 7 oder 7 mal 2 heißt die Vervollständigung des Sohnes Jesu. Und deshalb spielt die Zahl 14 bei Paulus im Leben des Paulus und in der Schrift eine ungeheure Rolle. Es ist die paulinische Zahl. 2, Zahl des Sohnes, 7, die Zahl der Vervollständigung, der Höhe, des Vollmaßes, 2, mal 7, dass der Herr kommt zu einer Vervollständigung. Jetzt gibt Acht. Jetzt kommt mein Beweis, dass wir dabei sind. Hört gut zu. Dann werdet ihr kein Fremdling dort sein. Und wenn dann die Gerüchte losbrechen und ihr euer weißes Pferd besteigt, keine Angst, auch die, die nicht reiten können, die noch nie eine Reitstunde hatten, die werden nicht abgeworfen. Keine Angst. Das ist wunderbar. Dann werdet ihr auch sagen können, ich werde kein Fremdling dort sein. Das erwartet euch. Ich lese es. Es heißt also hier jetzt, und die Kriegsheere, Vers 14, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Diese Kriegsheere der Himmel, das sind zunächst die Lichtsengel, zwei Drittel Lichtsengel, das sind die Kriegsheere der Himmel. Die werden aber vervollständigt und bekommen ihre Häupter und Anführer. Ich denke, in der Gemeinde, in uns. Ihr werdet sagen, woher weißt denn du das? Das weiß ich aus Offenbarung 17, Vers 14. Schlagen wir es auf. Geben wir gut Acht. Offenbarung 17, 14. Da steht: Das Lamm wird überwinden. Jetzt kommt die Begründung. Denn er, der Herr Jesus, ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und die mit ihm, seine Glieder und Brüder, seine Heerführer und Häupter, die mit ihm, die bei ihm, ganz nah bei ihm, mit ihm, die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Jetzt frage ich euch, ihr Schriftkenner, wer wird mit diesen drei Bezeichnungen bezeichnet? Berufene, Auserwählte und Treue. Sind wir Berufene? Sind wir Berufene? Sind wir auserwählt? Sind wir Gläubige? Denn das Wort Treue, Pisteus, heißt auch gleichzeitig Gläubige. Gläubige oder Treue ist dasselbe Wort. Das sind wir. Das sind keine Engel. Wir sind über die Engel gestellt. Und das steht im Kolosserbrief. Meine Brüder, zieh mit ihm. Er wird siegen. Erstens, weil er der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Zweitens, die mit ihm. Seine Kampfgenossen übersetzen andere Übersetzer. Aber wir sind mehr als Kampfgenossen. Wir bilden Haupter, die Häupter über die Heerschar der ungefallenen Engel. Und die Gefallenen, die sind unbewusst auch unsere Diener. Ihm dient das alle. Und uns müssen wie viele Dinge zum Besten dienen? Alle. Das ist das Evangelium. Das ist die Stellung der Gemeinde in den kommenden Gerichten. Denn der Vater hat alle Gerichte dem Sohn übergeben. Und der Sohn hat es uns übergeben. Wisset ihr nicht, ihr Korinther? Das war die minderwertigste Gemeinde, dass ihr Menschen und Engel richten werdet. Und hier macht sich der Herr auf zum Kampf auf Erden. In der Drangsalzzeit und danach im tausendjährigen Reich und so weiter. Wir werden nachher noch etwas davon hören. So, ich glaube, das sollte genügen zunächst. Das ist das dritte Stück, Christus in seinem Richteramt, auf weißem Ross, und die bei ihm, die Treue, die Auserwählten und die Gläubigen. Oder wie es genauer heißt, die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen oder die Gläubigen. Das ist dasselbe Wort, Pistos. Und jetzt komme ich an das vierte Stück. Woran wir denken sollen. Also an diesen Augenblick sollten wir denken. Darüber sollten wir nachsinnen. Darüber sollten wir forschen und suchen. Denn das ist was Großes, Leidendes. Das bringt die wirkliche Weltrevolution im göttlichen Sinn und hilft, dass alles neu wird. Und da helfen wir mit. Da helfen wir mit. Deshalb sollen wir danach denken. Das heißt nicht, unsere Pflicht auf Erden versäumen. Gar nicht. Aber gebe Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und dem Mann, was des Mannes ist, und der Frau, was der Frau ist. Und der Beruf, was des Berufes ist, und so weiter. Erfüllt eure Pflichten in der Ehe, in der Familie, in der Kindererziehung, im Beruf, in der Versorgung. Haltet euer Haus in Ordnung und euer Garten. Alles schön und gut. Aber das ist nicht das Eigentliche und Letzte. Das Eigentliche und Letzte ist er. Er und nur er. Jetzt kommt das Vierte. Wir wollen jetzt ein Kapitel weiter aufschlagen. Wir waren eben in Kapitel 19, 11 bis 16. Und jetzt lesen wir aus Kapitel 20 einige Verse. Einige Verse. Da heißt es. Ja, wo soll ich anfangen? Ich höre von 1 ab, lesen. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen. Also Engel, Angelos, heißt eigentlich Bote. Einfach ein Bote. Auch ein Mensch, der einen Auftrag hat, der ist ein Angelos. Der Engel der Gemeinde. Das ist ein Bote, ist ein Mensch. Aber wenn nur Bote dasteht oder Angelos, Engel, dann ist es meistens, nicht immer, meistens ein Wesen der Himmelswelt. Es gibt Lichtsengel, es sind 2/3, die nicht gefallen sind. Und es gibt Finsternisengel, also 1/3, die sind gefallen und verfinstert, haben ihre Würde und haben auch verschiedene Funktionen verloren, die sie früher hatten. Und die dienen unbewusst. Und die Lichtsengel, die dienen bewusst Gott. Aber sie dienen nicht in der Schau, nicht in dem Glauben, in der Liebe, sondern sie dienen eben diakonisch und liturgisch. Sie sind allesamt Liturgen, das heißt heilige Beamte, und Diakonen, das heißt durch den Staub gehende. Alle Engel, ausnahmslos. Zu welchem der Engel hat er gesagt, bis jetzt, bis heute, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Zu welchem Engel hat das gesagt? Zu keinem. Aber zu seinem Sohn hat er es gesagt. Und zu uns, seinen Söhnen, hat er es gesagt. Wir sind auch von Gott gezeugt und sind auch aus Gott geboren. Wir, die wir glauben. Und sind dadurch hoch über die Engel gestellt. Das sind die Engel noch nicht. Und deshalb haben wir einen Dienst an denen. Denn den heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Die haben nämlich das Gesetz gegeben. Das Gesetz ist gegeben durch der Engelgeschäfte. Und die haben geglaubt, wenn sie die Menschen unter das Gesetz, unter die Kandare bringen, da werden sie die Menschheit schon verbessern. Sagt Gott, gut, probiert's mal. Und was ist daraus geworden? Und deshalb legt er ihnen Irrtum zur Last. Nicht nur in puncto Gesetz, sondern auch in anderen Stücken. Das nur nebenbei. Das sind wunderbare Dinge. Ich muss gestehen, ich habe Jahrzehnte gebraucht, bis ich das einsah. Bis mir diese ungeheure Welt aufging in ihrem Glanz und ihrer Kraft und Schönheit. Ich lese also weiter. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Gibt es also droben im Himmel einen Schlüssel, mit dem man dem Abgrund, den Abyssos, oder auch den Hades oder den Sheol, die verschiedenen Gruppen von Totenbehältnissen, gibt es dort einen Universalschlüssel, mit dem man diese Totenräume aufschließen kann? Gibt es denn? Und wo ist der jetzt? Wo ist der? Der ist im Himmel noch. Und gibt es eine Kette, starke Kette, um die Stärksten zu binden? Gibt es die auch? Und wo ist die bis jetzt noch? Im Himmel. Suchet, was da oben ist. Kette und Schlüssel sind auch dort oben. Gehört auch dazu. Ja, das klingt gar nicht so fromm, aber das ist so. Der eine große Kette und den Schlüssel des Abgrundes in der Hand hatte. Und er griff den Drachen. Name Nummer 1. Die alte Schlange. Name Nummer 2. Der Diabolos. Name Nummer 3.
der Scheitan oder der Satan, Name Nummer 4. Der Diabolos heißt der Durcheinanderwerfer, das ist griechisch. Scheitan, das ist aus dem Aramäischen und heißt Widersacher. Das sind 4 Namen. Und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm.
Die Versiegelung ist eines der wunderbarsten Kapitel der Schrift. Zum Beispiel sind wir versiegelt, aber nicht mit Siegellack, mit Petschaft, sondern mit dem Heiligen Geist der Verheißung, dass wir die Verheißungen Gottes glauben können. Und das Grab Jesu war versiegelt. Und die Löwengrube war versiegelt, in der der Daniel war. Aber die Kraft Gottes hat diese Siegel durchbrannt. Aber wenn ein Auftrag, im Auftrag Gottes jemand etwas versiegelt, dieses Siegel wird nicht erbrochen. Wir kommen vielleicht nachher noch dran, wenn die Zeit reicht. Ich lese weiter. Und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe. Ein 5. Satansname. Er ist der Verführer.
Er ist der Verkläger der Brüder. 6. Name. Er ist der Lügner von Anfang. 7. Name. Er ist der Mörder. Und jetzt könnte ich, das sind 8, jetzt könnte ich euch noch 92 Namen sagen. Denn auch für Satan gibt es etwa mit allem 100 Namen, der am Wege lauernde und so weiter. Also es gibt so viele Namen. Ja.
Auf dass er die Nation nicht verführe, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Es gibt Leute, die sagen, 1000 Jahre ist ein Reich, das ist Geschwätz. Das Geschwätz der Pietisten, das gibt es nicht. Das ist bildlich gemeint. Wenn ich dir sage, ich gebe dir 1000 Mark, und nachher gebe ich dir 2,50 Mark, und du sagst, ja, du willst mir doch 1000 Mark geben, sag ich, ja, das habe ich nur bildlich gemeint. So, dann denkt er, das ist ein gottbrüchiger Kerl. Ja. 1000 Jahre sind 1000 Jahre. Ein Gottestag entspricht 1000 Jahren in Engels- und Menschenmaß. Und bis jetzt ist noch kein Mensch ein Tag alt geworden. Einen Gottestag, 1000 Jahre. Der Älteste war der Methuselah. Und wie alt ist der geworden? 900 und? Hä? 900? 69. Ja. 900, ich hab's mal gewusst, ich bin ein alter Mann, ich weiß nicht mehr. Ja. Ich werde fragen, wenn ich ihn sehe. Der ist noch nicht mal einen Tag alt geworden, der Methuselah. Denn ein Tag sind 1000 Jahre bei den Menschen und Engeln. Und bei Gott ist es ein Tag. Das ist ein Schlüssel par excellence. Und wenn wir diesen Schlüssel zu gebrauchen verstehen, hören uns Welten auf, meine Brüder. Jetzt steht hier das Wort 1000 Jahre schon zum zweiten Mal. Bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem Ablauf der 1000 Jahre muss er, der Satan, eine kleine Zeit gelöst werden. Dieser Abschnitt heißt die kleine Zeit. Ist eine kleine Zeit los. Und da beweist Gott, dass das Geschwätz, wir müssen den Menschen nur sozial helfen, wenn jeder seine Wohnung hat und jeder sein Auto hat und jeder seine 100.000 Fränkli auf dem Sparbuch hat und jeder zu essen hat, und dann wird er schon ein frommer, guter Mensch. Das ist eine Lüge. Denn im tausendjährigen Reich sind alles Segnungen, die vorher nacheinander waren in den verschiedenen Äonen, die sind dort zusammengefasst. Sind dort zusammengefasst und nach 1000 Jahren, da ist der Teufel gebunden, das Böse wird jeden Morgen ausgerottet, da gibt es auch noch Böse, aber weniger. Aber der Mensch ist nicht erneuert, denn es steht geschrieben, die Völker unterwerfen sich dem Christus mit Heuchelei oder mit Schmeichelei. Das ist im Hebräischen dasselbe Wort, Schmeichelei und Heuchelei. Meine Brüder, so sieht es aus.
und dann liefert Gott den Beweis, dass
äußere Segnungen das Herz des Menschen nicht zu ändern vermögen. Und deshalb muss er noch einmal die sogenannte kleine Zeit losgelassen werden. Und dann kommt er, und was geschieht? Ich lese es nur schnell vor. Und ich sah die Throne und sie saßen darauf, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, Vers 7, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Ist es Bern oder Berlin? Bitte? Das ist eine zweigeteilte Stadt. Jerusalem. Jerusalem. Die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Wo sowohl das Tier ist. Das Tier ist der Weltherrscher der Endzeit. Das ist einer von den Vieren, die über die ganze Welt regieren. Das ist jedenfalls ein amerikanischer Jude, der das heutige Russland und Sibirien hat, den Norden. Der wird das jedenfalls sein. Der Mann lebt jedenfalls heute schon, vielleicht als Knabe, vielleicht als Jüngling. Und das ist das Tier. Kann ich euch beweisen, aus Analogiebeweisen der Bibel. Das Tier und der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt. Von Äon zu Äon. Und dann kommt der große weiße Thron. Dann kommt das, was ich euch noch schnell sagen will. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh. Und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Halten wir fest, Erde und Himmel sind zusammengerollt, die Decke ist nicht mehr da. Das müssen wir festhalten, damit wir mal verstehen, dass Gott aus dem Nichts etwas machen kann. Können wir nicht. Dann Gott. Erde und Himmel, Vers 11, sind nicht mehr da. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Das heißt eigentlich die Hohen und die Geringen. Vor dem Throne stehen. Wir sind versetzt mit Christus. Wir haben einen Sitz- und Herrscherplatz dort oben. Heute schon. Im Geiste sind wir schon mit versetzt. Und wenn wir hinaufgenommen werden mit unserem Herrn zusammen, werden wir mit ihm versetzt auf die Throne. Sitzen wir mit ihm auf weißen Rossen und werden den Krieg und den Sieg herbeiführen und zum Ziele bringen. Aber die hier, die stehen, die Hohen und die Geringen, stehen. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Hier stehen von Natur aus alle in den Büchern der Werke, alle unsere Werke eingetragen. Und wer sich darauf beruft, auf seine Werke, die er getan hat, bei dem wird das Buch der Werke aufgeschlagen. Wenn aber jemand erkennt, meine Werke sind alle böse, bin ein Verlorener. Aber ich erkenne das Werk Jesu Christi auf Golgatha an. Er, der das Leben ist, ist in den Tod gegangen für mich und hat meine Sünden getragen und erledigt. Wer das glaubt, dass der erfährt, dass sein Name aus dem Buch der Werke gestrichen wird und seine Taten und seine bösen Worte und seine bösen Gedanken, seine bösen Träume, alles, dass Gott nie mehr daran gedenkt und sein Name wird ins Buch des Lebens eingetragen. Und so gibt es zwei Bücher, das Buch der Werke und das Buch des Lebens. Man kann nicht in beiden stehen. Man steht entweder im Buch der Werke und sagt, ich war ein anständiger Kerl. Zwar manchmal, naja, es war nicht alles so ganz sauer, so ganz koscher, aber die anderen, die waren noch viel schlechter als ich. Das genügt meistens. Glück nicht. Und es gibt ein Buch der Werke, des Lebens. Da sind die eingetragen, die sich allein auf Jesus berufen, die allein mit ihm rechnen, die ihr Heil allein auf ihn setzen, ihr Vertrauen allein ihm schenken. Wurde aufgehört. Und dann wird er den Leuten gezeigt, den Angeklagten, seht ihr, hier steht ihr im Buch der Werke. Und jetzt lasse ich mal den Todfilm eures Lebens laufen. Todfilm. Da werden sogar die Gedanken, die wir dachten, die werden an die Leinwand geworfen und werden in die Lautsprecher gesagt.
weil sie nicht durch das Blut Christi, durch Buße und Glauben jetzt, solange wir leben, ausgelöscht sind. Eine ernste Sache. Eine erschütternde ernste Sache. Und nun werden diese beiden Bücher aufgetan, das Buch des Lebens und das Buch der Werke. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war. Da waren also auch noch welche wohl, die in der Drangsal getötet wurden, die sich auf Christus beriefen, und die wurden danach gerichtet. Das heißt, sie wurden nicht ins Katakrima, ins Verdammnisgericht geführt, aber sie wurden vollendet. Und die anderen, die wurden gerichtet. Und zwar gerecht. Wir haben ja vorhin gelesen, er führt Frieden, Gerechtigkeit. Gott ist gerecht in allen seinen Wegen, den Gottlosen gegenüber und den Frommen gegenüber. Ist Gott gerecht in allen seinen Wegen? Meine Lieben, haltet das fest. Nehmt das mit. Vergesst das nie. Sie wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war. Nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten. Wir haben doch vorhin gelesen, die Erde ist nicht mehr, die Himmel sind nicht mehr. Das Meer ist ein Aufenthaltsraum im Totenreich. Viele glauben, dass das der Raum ist, in dem die Selbstmörder sind. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und flöhe ans äußerste Meer. Auch da selbst würde deine Hand nicht fassen. Psalm 139. Da merken wir etwas Wunderbares. Das Meer gab die Toten. Und der Tod ist auch ein Raum. Der Tod ist auch ein Engelfürst. Der Tod ist auch ein Zustand. Ist da auch. Denn jedes Wort hat eine siebenfache Bedeutung. Und der Tod in der Hades, das Totenreich, Hebräisch Sheol, gab die Toten. Und sie wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde, im Buch des Lebens, dann wurde er in den Feuersee geworfen. Ich werde kein Fremdling dort sein und du auch nicht, denn du hast ja eben gehört, meine Freunde. Darüber wollen wir auch nachsinnen. Und das wollen wir in heiligem Ernst den Menschen sagen. Wir sind von Natur aus Verlorene und sind auf dem Weg in den Feuersee. Was wollen wir sagen? Das müssen wir. Aber es besteht die Möglichkeit, nicht allen und nicht vielen auf einmal, aber unter vier Augen. Unter vier Augen ist jeder Mensch für diese Wahrheiten, wie ich sie eben euch sage, in den letzten 7 Minuten ansprechbar. Glaubt es mir. Ich habe eine Erfahrung von 48 Jahren, mehr als 48 Jahren, darin. Denn ich kam abends um 10:30, um 10:30 zum Glauben, 6. Juni 1918. 10:30. Am nächsten Morgen um 7 Uhr war ich bereits der Evangelist in meiner Hütte und habe jeden bezeugt, Christus, der hat dich hierher geführt, damit du dich bekehrst. Ja. Haben sich nicht alle bekehrt, aber einige. Meine Freunde, wir haben die heilige Pflicht, wir haben das heilige Vorrecht zu sagen, stehst du im Buch der Werke, dann bist du ein Verlorener. Denn genau gesehen sind alle deine Werke Hochmut und Sünde und Selbstsucht. Genau gesehen. Bist du aber gestrichen, weil du das Blut Christi für dich reklamierst und hast dich durch das teure Blut Christi reinigen lassen, hast ihm gesagt, Herr, ich habe den Tod verdient, du hast ihn für mich erlitten, dann wirst du gestrichen im Buch der Werke und eingetragen ins Buch des Lebens. Und da kommst du nicht in den Feuersee. Da bist du errettet und bleibst errettet. Das müssen wir den Leuten sagen. Woher sollen sie es denn wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Die Theologen glauben das ja selber nicht so. Hier, die meisten heute. Ich habe kürzlich angesprochen, ein Professor, der in Berlin, in West-Berlin, die jungen Theologen zu prüfen hat, sagt, 95% sind Anhänger von Bultmann. Da sagten wir, wir haben auch gesagt, genau dasselbe, was ihr eben gesagt habt, haben wir gesagt. Da sagt er, meine Brüder und Schwestern, ich weiß das besser, habe dort die mündliche Prüfung abgenommen. Professor Dr., ich habe eben seinen Namen vergessen, kenne ihn persönlich gut. 95, der hat dann mit jedem ein Unterrichtsgespräch geführt, was lesen Sie für Werke und wie stehen Sie dazu. 95%, die jetzt losgelassen werden auf die Christenheit, sind Bultmanns Anhänger. Jesus ein Märchen, Auferstehung lächerlich, Himmelfahrt noch lächerlicher und so weiter. Blut Jesu Christi, Geschwätzen, Schwärmerei von den Frommen, Wertlos und so weiter. 95%. Sie sagen es doch nicht. höchstens ganz schlaue. Und damit will ich schließen. Noch ganz schlau. Ich will euch von einem ganz schlauen erzählen. In einem großen, reichen Bauerndorf, die immer einen frommen Pfarrer haben wollten, kam ein Junge aus dieser Gruppe von Berlin, in der Nähe irgendwo auf dem Land. Kurz und gut, der junge Pfarrer, der hat dann eine Osterpredigt gehalten und hat gesagt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das war das Bekenntnis der ersten Christen. Davon war ihr Herz erfüllt. Was glaubten sie und dafür lebten und starben sie? Der Herr ist auferstanden. Das ist das Osterbekenntnis. Und da sagten wir, ach, was haben wir einen frommen Pfarrer? Was können wir so glücklich sein? Abends waren die Herren beisammen und sagten zu dem Zuhörer, hör mal, was ist mit dir los? Du bist ja ein Heuchler. Glaubst denn du, dass Jesus persönlich auferstanden ist? Sagt er, nein, das glaube ich nicht. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, war das Bekenntnis der ersten Christen, das habe ich gesagt. Die waren natürlich nur ein bisschen dumm, die ersten Christen. Die waren wissenschaftlich nicht so weit, wie wir heute sind, nicht so aufgeklärt. Das habe ich gesagt. So schlängeln sich manche durch. Was ich eben erzählt habe, das sind Tatsachen. Sind Tatsachen. Meine Freunde, wir haben das zu sehen, der See. Wir leben in einem großartigen Zusammenbruch. Und wenn einmal das Bekenntnis nur von wenigen noch hochgehalten wird, und wenn sie, die denn an den Namen Jesu glauben und an das Wort Gottes glauben, wenn sie mal getötet werden, dann sind wir nicht mehr da, dann sind wir hingegenommen, entrückt. Aber dann werden das viele sein, die getötet werden um des Namens Jesu willen und um des Wortes Gottes willen. Das sind die beiden Gründe, warum man einen tötet, weil er sagt, das ist das Wort Gottes, das ist wahr, was da steht, und der Name Jesu ist Heilung, Kraft und Rettung und Seligkeit. Ja. Ja, fühle, was droben ist, wo der Christus ist. Denn wir werden bald, wer weiß wie bald, bei ihm sein und werden kein Fremdling dort sein. Amen.